Geschichte beeinflusst Kunst und Kunst verändert unseren Blick auf Geschichte. Das ist das Thema heute bei Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Dazu begrüßt Sie Harald Asel. Ich habe zwei Ausstellungen im Südwesten Deutschlands im Gepäck. Vielleicht ein Tipp für die Weihnachtszeit, wenn Sie durch Deutschland reisen. Dass wir heute von der neuen Sachlichkeit sprechen, das liegt an der gleichnamigen Ausstellung aus dem Jahre 1925 in Mannheim. Und genau 100 Jahre später an gleicher Stelle wird nicht einfach nur rekonstruiert, sondern neu gewichtet, wie Marie-Dominique Wetzel zu berichten weiß.
In der Kunsthalle Mannheim hätte man es sich einfach machen und eine Art Remake zeigen können, der damals epochemachenden Ausstellung Die neue Sachlichkeit. Aber auch wenn in den letzten Jahren immer wieder gerne Parallelen zwischen den 1920er und den 2020er Jahren gezogen wurden, der Blick auf Künstlerpersönlichkeiten und die Art, wie man heute Ausstellungen konzipiert, hat sich doch sehr verändert, sagt Johann Holten, der jetzige Direktor der Kunsthalle Mannheim.
Wir wollen die Aufmerksamkeit, die so ein Jubiläum auch mit sich bringt, nutzen, um den Kanon zu erweitern, kritisch zu hinterfragen und eben auch zu hinterfragen, was er damals, Hartlaub, nicht gesehen hat und das denn auch im Fokus zu rücken.
Vor allem die Künstlerinnen, denn in der Ausstellung vor 100 Jahren war keine einzige Künstlerin vertreten. Jetzt sind unter den 134 Künstlerpersönlichkeiten 21 Frauen. Darunter bekanntere Namen wie Hannah Höch oder Jeanne Mammen, aber auch solche, die erst in den letzten Jahren etwas mehr in den Blick der Kunstwelt gerückt sind. Anita Reh, Lotte Laserstein oder Friedel Detlefs Edelmann, die sich auf einem ihrer Gemälde selbstbewusst als Künstlerin mit kurzen Haaren in Malkittel darstellt. Bei den Recherchen zur jetzigen Ausstellung hat Kuratorin Inge Herold auch eine fast vergessene Künstlerin wiederentdeckt.
Ilona Singer, eine Künstlerin, die im Konzentrationslager umkam 1944. Und sie taucht jetzt wieder mit wenigen einzelnen Werken auf dem Kunstmarkt auf. Man kann nicht viel über ihre Biografie sagen, aber sie ist eine großartige Porträtistin.
Die Auseinandersetzung mit den sich verändernden Frauen- und Rollenbildern der 1920er Jahre spiegelt sich auch in den Gemälden der Männer wider. Frauen mit Bubikopf, kühl-erotisch bei Christian Schad, Frauen rauchend im Café bei Karl Hobuch oder die Tänzerin Anita Berber als diabolische Femme Fatale bei Otto Dix. Doch Tanz und Vergnügen sind nur die eine Seite der 1920er Jahre, die keineswegs so golden waren, wie sie im Rückblick oft verklärt werden. Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war von Gegensätzen geprägt. Bettler, Kriegsversehrte und hungernde Kinder prägten das Straßenbild der anwachsenden Städte genauso wie Leuchtreklamen, Straßenbahnen und Cafés. Die Künstlerinnen und Künstler der neuen Sachlichkeit zeigten all diese Facetten und suchten nach neuen Ausdrucksweisen.
Das war auch eine Abwendung vom Expressionismus mit den ekstatischen Gefühls- und Formausbrüchen. Das war zu einem Ende gekommen und es bestand eine sehr große Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung und Klarheit. Und die wollte man in den realistischeren Darstellungen einfach finden und suchen. Also das sind verschiedene Aspekte, sowohl inhaltlich als auch formal. Und die dann aber doch unter dem Begriff neue Sachlichkeit ihre Wirkung entfaltet haben und ihre Gültigkeit behalten haben.
In Mannheim ist die ganze Bandbreite der neuen Sachlichkeit zu sehen und auch ihr Ende, spätestens als die Nazis an die Macht kamen. Viele Künstlerinnen und Künstler mussten fliehen oder wurden ermordet, ihre Werke diffamiert und vergessen. Von den 132 Werken, die 1925 in Mannheim gezeigt wurden, gelten 20 als verschollen oder nicht mehr auffindbar.
Die neue Sachlichkeit, ein Jahrhundertjubiläum in Mannheim bis zum 9. März. Passend zur Ausstellung wird in der ganzen Stadt das Thema 1920er Jahre groß gefahren. Etwas weiter südlich geht es weiter in die Vergangenheit zurück zu einer Ausstellung mit Kunst, die unter anderem unser Venedig-Bild bis heute prägt und die davon erzählt, wie regionale Herrscher glaubten, im Wettrennen um Bedeutung sich mit Kunst eindecken zu müssen. In Stuttgart. Silke Arning weiß mehr.
Die Ausstellung in der Stuttgarter Staatsgalerie hat echte Krimi-Qualitäten. Das beginnt schon mit der haarsträubenden Geschichte dieser Sammlung. Mitte des 19. Jahrhunderts geht Württembergs König Wilhelm I. auf Einkaufstour, weil er endlich auch, wie sein bayerischer Konkurrent, ein eigenes schickes Kunstmuseum haben will. In Venedig erwirbt er, mehr oder weniger blind, eine Sammlung mit italienischen Meistern, die sich als Überraschung entpuppt, sagt Christiane Lange, Direktorin der Stuttgarter Staatsgalerie.
Man hatte klangvolle Namen gekauft, Raphael und Tizian und Leonardo. Und es stellte sich dann mit der kunstgeschichtlichen Forschung doch heraus, dass manches dieser klangvoll erworbenen Hauptwerke der italienischen Kunstgeschichte eigentlich Fälschungen waren. Und so manches, was man damals nur so als Beifang mitgenommen hatte, stellte sich dann heraus als wichtige Werke von Künstlern wie eben Carpaccio oder Bellini.
Und die zählten um 1500 zu den berühmtesten Künstlern Venedigs. Doch selbst ein so begehrter Maler wie Carpaccio kann schon einmal daneben liegen, wie das Altarbild vom heiligen Thomas von Aquin in der Ausstellung zeigt. Über dem Heiligen schwebt ein fast schon barock anmutender, wolkiger Engelshimmel. Eine Mogelpackung, wie die detektivische Forschungsarbeit an der Stuttgarter Staatsgalerie ergeben hat. Der Altar war eine Auftragsarbeit für einen Glashersteller, weshalb Carpaccio das Bild künstlerisch kreativ mit Butzenscheiben versehen hatte, erzählt Kuratorin Annette Hoyer, sehr zum Missfallen des Glasfabrikanten, der edle Kristallgläser mit goldenen Verzierungen herstellte.
Und offenbar hat er es als einen Affront gegen seinen Berufszweig empfunden, dass Carpaccio ordinäre Butzenscheiben in sein Bild gemalt hat und hat den Maler gezwungen, dieses Detail zu übermalen.
Das ist das Spannende an dieser Ausstellung. Es gibt viele solcher herrlichen Details zu entdecken. Was allerdings sofort ins Auge springt, das sind die unglaublich strahlenden, fast schon knalligen Farben, die Carpaccios Werke auszeichnen. Und dieser Carpaccio, der im Mittelpunkt der neuen Ausstellung steht, scheint ein fröhlicher Zeitgenosse gewesen zu sein, ein unkonventioneller, humorvoller Kopf. So variiert er die damals in den venezianischen Haushalten beliebten Madonnenbilder auf seine sehr spezielle Weise.
Es gibt in Venedig ein Traktat, was besagt, die Schlafgemächer von Frauen und Kindern sollen ausgestattet werden mit Darstellungen der Madonna und dem Johannesknaben und dem Christuskind, weil man nämlich da als venezianische Mutter lernen kann, wie man seine Kinder religiös erzieht. Und Carpaccio greift dieses Thema auf, der zeigt uns die Maria, die mit zwei Kindern betet und denen auch ein Gebetbuch in die Hand gegeben hat. Aber bei Carpaccio ist Maria die Einzige, die in dem Bild betet und die beiden Kinder sind völlig abgelenkt, schauen sich an und das Christuskind ist gerade dabei, mit seinen knubbeligen Fingern ein ganz kostbares Gebetbuch zu zerreißen.
Ebenso unkonventionell ist Carpaccios Darstellung einer lesenden Gottesmutter, die es sich mit einem Buch in der Hand auf dem Balkon gemütlich gemacht hat. Fast schon ein Role Model für die venezianischen Frauen, die in ihrem Alltag auf Heim und Familie beschränkt waren. Auch der Künstler selbst bezieht seine Inspiration aus Büchern. Venedig ist seit dem späten 15. Jahrhundert das Zentrum europäischen Buchdrucks. Und Carpaccio saugt auf, was er liest. Daraus schafft er Fantasiewelten, die er gleichzeitig so aussehen lässt wie das Venedig seiner Zeit. Die Gemälde in der Staatsgalerie gleichen modernen Wimmelbildern, auf denen sich Kaufleute, Handwerker, Seefahrer und Kirchenmänner tummeln. Auf einem Bild lugt Carpaccio selbst aus einer Pilgerschar hervor. Jede Kleinigkeit ist wichtig, der Schiffsmast, die edlen Kleider, der Keramikkrug und natürlich das Wasser. Und so prägen Carpaccios Venedig-Ansichten bis heute unsere Vorstellung von der Lagunenstadt, meint Museumsleiterin Christiane Lange.
Jeder fährt immer wieder in die Lagune und ist bezaubert von dieser Stadt, die ohne Straßen auskommt. Einer Stadt, die nur im Wasser ist und dadurch natürlich auch ganz besonderes Licht und ganz besondere Farbwirkungen hat. Was wir aber an Blicken und kollektiven Erinnerungen aus dieser Stadt haben, das ist geprägt durch die Malerei, durch die Stadtansichten vom Wasser aus von Vittorio Carpaccio.
Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig in der Staatsgalerie Stuttgart bis zum 2. März. Und soweit für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.